Micro Europa.
Sounds.
Modern. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Super, dass es die gibt. Ohne die könnten wir am Wochenende auch nicht unseren Amateursport betreiben. Von dem her, genau.
Ja, die haben immer die schönsten Trikotfarben.
Ja, ich finde, jeder Schiedsrichter sollte parteilos die 90 Minuten pfeifen und auf jeden Fall auch fair für beide Seiten pfeifen.
Also Schiedsrichter stehen für mich für Neutralität im Fußball und dass einfach das Spiel reibungslos über die Bühne läuft.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstenwelle. Heute mal wieder mit einem Studio-Talk. Mein Name ist Ferdinand Schwarz. Wie in der Umfrage vielleicht schon herausgehört habt, geht es heute um Fußballschiedsrichter. Zu Gast ist deshalb heute bei uns Dominik Schaal. Ja, hallo und herzlich willkommen, Dominik.
Hallo, Ferdi.
Dominik, du bist Schiedsrichterassistent in der Deutschen Fußball-Bundesliga und dazu noch Sonderschullehrer in Tübingen. Du standest bei 136 Spielen in der ersten Liga als, früher nannte man es noch, Linienrichter an der Seitenlinie. Macht es dir denn immer noch Spaß?
Ja, also wie du gerade schon erwähnt hast, ist schon eine Weile her. Jetzt gehe ich mittlerweile ins achte Jahr in der Fußball-Bundesliga. Ist eine tolle Zeit und der Spaß ist genauso groß und die Freude wie zu Beginn.
Die EM ist ja gerade zu Ende gegangen und Italien ist Europameister geworden. Du hast aber wahrscheinlich vor allem auf die Schiedsrichterleistungen geschaut. Wie bewertest du diese?
Also die Schiedsrichterleistung insgesamt waren meiner Meinung nach sehr positiv. In der Vorrunde war es relativ überschaubar, was die Anforderungen anbelangt. Aber gerade in der K.O.-Phase ab Achtelfinale war es doch sehr spannend zu sehen. Ich denke, vor allem positiv hervorzuheben die beiden deutschen Schiedsrichter, Felix Brüch, der auch wieder mal einen neuen Rekord aufgestellt hat mit 5 Spielen und 3 in Folge, Achtel-, Viertel- und Halbfinale. Und der Neuling Daniel Siebert, der ganz frisch dabei war, auch er hat eine tolle Leistung gebracht.
Wärst du nicht selbst auch gern mit deinem Gespann um Marco Fritz dabei gewesen?
Natürlich, da ist mal ehrlich, ich habe mit dem Team Daniel Siebert telefoniert, die dann sehr kurzfristig und spontan zur Europameisterschaft fahren durften und da war die Freude und die Überraschung riesengroß und so wäre es mir natürlich auch gegangen. So ein Highlight als Sportler will man natürlich mitnehmen. Mal schauen, was in den nächsten Jahren kommt, vielleicht klappt's.
Gibt es irgendwelche Unterschiede jetzt zwischen EM und Bundesliga? Hast du da was gesehen von der Art und Weise, wie die Schiedsrichter die Spiele geleitet haben?
Insgesamt muss man natürlich sagen, wenn verschiedene Topspieler in Europa zusammenkommen, hat man natürlich immer ein anderes Teamgefüge. Das hat man so in der Bundesliga natürlich nicht. Dort werden 34 Spieltage plus Pokal und international meistens gemeinsam oder im selben Team abgewickelt. Das ist international natürlich deutlich anders. Man merkt aber auch international, es wird sehr großzügig geleitet und die Spieler nehmen das auch an. Das ist natürlich ein signifikanter Unterschied im Vergleich zur Bundesliga.
Du hast gerade schon erwähnt, du wärst auch gern dabei gewesen. Was hast du denn stattdessen gemacht? Warst du im Urlaub oder seid ihr schon mitten in der Saisonvorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison?
Ja, also so richtig Sommerpause gab es mal früher. Da war so Ende Mai fertig und dann konnte man irgendwann im Juli wieder starten. Das gibt es aber gar nicht mehr. Parallel zur Europameisterschaft waren natürlich davor noch Freundschaftsspiele. Vorbereitend für die Europameisterschaft war ich im Einsatz und hatte dann noch Mitte Juni ein Ligaspiel in Lettland. Also ich war international noch ein bisschen länger unterwegs und durfte mich dann relativ schnell auch wieder auf die Saison vorbereiten, denn Ende Juli geht es ja schon wieder in die Vollen.
Wie kommt es, dass du ein Ligaspiel in Lettland pfeifst? Haben die keine eigenen Schiedsrichter?
Doch, es gibt in Europa immer wieder mal einen Austausch. Also gewisse Länder fordern dann bei brisanten Spielen neutrale Schiedsrichter an, ob das jetzt aus England oder aus Deutschland, Spanien und so weiter ist. Und da waren wir schon in ganz verschiedenen Ländern. Also Lettland, Georgien, Saudi-Arabien. Es gibt verschiedene Länder, die das gern machen. Und das Austausch ist immer eine nette und tolle Angelegenheit für uns als Schiedsrichter.
Wie sieht denn gerade so dein Schiedsrichteralltag aus? Ihr geht ja immer im Sommer, soweit ich weiß, nach Mallorca ins Trainingslager. War das dieses Jahr schon?
Durch Corona hat es sich natürlich leider alles ein bisschen verändert. Also wir sind aktuell in Grassau am Chiemsee, sind dort aber nicht mehr ein großer Lehrgang wie angedacht, mussten das splitten, sodass das entsprechend die Hygienemaßnahmen aufrechterhalten werden können. Also sprich ab Anfang Juli bis Ende Juli, ich bin beim letzten Lehrgang dabei, sind wir in Grassau und tun uns dort intensiv mit Leistungstest und Regeltest auf die neue Saison vorbereiten.
Wie schwer sind denn die Leistungstests? Ich glaube, letzten Sommer hat die Bibiana Steinhaus den nicht geschafft und ist seitdem im Kölner Keller. Sind die anspruchsvoll?
Man muss es letztendlich immer so beschreiben, es muss natürlich der jüngste Schiedsrichter oder Assistent, die sind meistens so Mitte 20 im DFB-Bereich, und auch der älteste, das kann bis 47 sein, muss natürlich ein Leistungstest her, der A, alle irgendwie unter einen Hut bringt und B, natürlich dem Spiel möglichst nahe kommt. Und da haben wir einen Intervalltest, der mehrere Intervalle nacheinander ablaufen lässt, und entsprechend ist die Durchfallquote eigentlich sehr, sehr gering.
Was muss man da genau machen? Also wie sieht da so ein kompletter Leistungstest aus?
Also es differenziert sich nochmal vom Schiedsrichter und Assistent. Ich jetzt als Assistent habe einen CODA-Test, sprich da werden verschiedene Abfolgen von Sidesteps und Sprint kombiniert. Dann gibt es den klassischen Sprint. Natürlich braucht man das als Assistent und natürlich diesen allgemeinen Test, sprich 40 Sprints a 75 Meter und dazwischen dann 25 Meter Pause, sodass man dort immer wieder möglichst nah an das spieltypische Verhalten reinkommt.
Ist da auch ein Dauerlauf dabei? Ich meine, ihr lauft ja auch ziemlich viel während dem Spiel, auch als Assistent natürlich.
Ja. Nee, das gab es nicht mehr. Früher gab es ja mal diesen klassischen Cooper-Test und danach gab es noch weitere Tests. Aber man ist dann immer mehr so in Richtung spieltypisch, spielähnliche Tests gegangen und da befinden wir uns aktuell dort. Es gibt aber schon wieder Planungen für neue Tests seitens der FIFA und UEFA, die sich auch mal leicht unterscheiden. Und da bin ich mir sicher, in ein, zwei Jahren gibt es vielleicht auch schon wieder neue Formen.
Okay, danke Dominik. Jetzt kommt schon die erste Musik, und zwar das diesjährige EM-Lied We Are The People von Martin Garrix. Viel Spaß.
We're a million volts in a pool of light. Electricity in the room tonight, born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. Heart that works from a broken place, that's where the victory's won. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right.
We are the people.
Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Heute bei uns zu Gast ist der Fußballschiedsrichter Dominik Schaal. Der ist jedoch nicht nur Bundesliga-Schiedsrichterassistent, sondern auch Sonderschullehrer in Tübingen in der Kürnbach-Schule in Frohndorf. Dominik, wie bekommst du eigentlich beides unter einen Hut? Du hast ja auch noch Familie, hast Zwillinge. Wie klappt es?
Also als erstes muss man sagen, hinter einem starken Mann steht eine noch stärkere Frau. Und ich denke, das kann man bei mir absolut sagen. Ohne meine Frau, die mir den Rücken frei hält, auch meine ganze Familie, Oma, Opa, die uns da immer unterstützen, wäre das natürlich so auch nicht möglich. Und zum anderen, wie du ja gerade erwähnt hast, braucht man natürlich auch einen Arbeitgeber. Das habe ich in der Kirnbach-Schule mit einer tollen Schulleitung, die wirklich auch mich dahingehend unterstützt. Und der ich natürlich auch in allen anderen Belangen entgegenkomme.
Was ist dann zum Beispiel, wenn ein Spiel sich mit der Arbeit als Lehrer überschneidet? Was hat im Zweifel die höhere Priorität? Du hast gerade gemeint, die kommen dir dann entgegen. Das heißt, du hast dann frei, oder?
Genau, also ich habe ein gewisses Zeitfenster, sprich ich habe einen ganz normalen Stundenplan, arbeite aber darüber hinaus gewissen Stunden vor, beziehungsweise wenn eine Kollegin, wie es jetzt mal der Fall war, in Reha ist oder krank ist, komme ich natürlich an meinen freien Tagen und hole die Stunden nach oder vertrete diese und die werden am Ende des Jahres dann entsprechend ausgeglichen.
Wie sind denn so die Parallelen zwischen beiden Berufen oder helfen dir zum Beispiel Erfahrungen aus deinem Job als Lehrer, dann als Bundesliga-Assistent?
Ja, absolut. Unser früherer Chef Herbert Fandl, den der ein oder andere vielleicht noch kennt aus dem Fernsehen, hat immer wieder gesagt, diese berufliche Expertise hilft dir immer wieder, auch im Fußballgeschäft. Und so ist es. Ich bin ja neben meinem Sonderschulberuf, habe ich auch Beratungslehre gemacht und habe dort immer wieder Dinge festgestellt, die einem helfen. Gerade Konfliktsituationen frühzeitig zu erkennen auf dem Platz, präventiv eingreifen oder aber auch die Gesprächsführung. Und das ist alles, was einem natürlich, wenn es Konflikte auf oder neben dem Platz gibt, helfen.
Das heißt, du bist gegen eine Professionalisierung der Schiedsrichter, die schon öfter jetzt mal diskutiert wurde auch, dass die Schiedsrichter nicht mehr auch einen normalen Beruf ausüben, sondern nur noch Schiedsrichter sind?
Also ich bin zweigeteilt. Dadurch, dass man natürlich international viel rumkommt, kriegt man auch viele Meinungen zuteil, gerade in anderen Ländern, Spanien, Italien, England, wo es diesen Profi-Schiedsrichter denn schon gibt. Da erkennt man natürlich die Vorteile. Man ist unabhängiger, man kann mal entspannen, aber man lernt auch die negativen Seiten kennen, die es natürlich immer gibt. Heißt, man ist abhängig, man ist vielleicht auch ein bisschen fußballblind, das immer wieder mal passieren kann, wenn man nur einen Bereich hat. Und ich muss sagen, aktuell fühle ich mich eigentlich sehr wohl in diesem Semi-Professionalen. Wir arbeiten ja in Deutschland sehr professionell, was die äußeren Gegebenheiten anbelangt. Und wenn man dann einfach mal abschalten kann für 2-3 Tage, mal was anderes sieht, dann kann man auch das Ganze wieder in einen gewissen Zusammenhang bringen.
Was verdient man denn so als Bundesliga-Linienrichter oder Assistent pro Spiel? Weil du gesagt hast, ja, es ist semi-professionell, aber in der Ausführung eigentlich professionell.
Ja, also wir bewegen uns auch hier, was das Finanzielle anbelangt, in Deutschland natürlich auf einem sehr guten Niveau. Also wir machen das semi-professionell, da kriegt ein Schiedsrichter an die 5.000 Euro pro Spiel. Was aber nicht heißt, dass er jeden Spieltag unterwegs ist. Das muss man natürlich auch wieder sagen, es gibt 34 Spieltage. Die Top-Schiedsrichter haben maximal 18 bis 19 Spiele, also 34 sind die weit davon entfernt. Und der Assistent kriegt dann entsprechend immer die Hälfte.
Du hast gerade schon die Parallelen zwischen deinem Job als Lehrer und dem Job als Linien- oder Assistent angesprochen. Erinnern dich die Spieler dann auch manchmal an Schüler, zu denen man auch manchmal streng sein muss?
Ja, absolut. Natürlich gewisse Verhaltensweisen, ob das jetzt von kleineren Kindern oder von Erwachsenen ist, die ähneln sich dann teilweise schon immer wieder mal, wenn es dann mal Konflikte gibt. Und wie gesagt, da ist es ganz gut, wenn man dann schon einen Erfahrungsschatz hat, wo man das einordnen kann. Und manchmal sind ja auch die Kommentare immer dieselben, dann weiß man auch immer schon, eine entsprechende Antwort hat man da parat und das passt dann ganz gut.
Was machen die dann so? Wie versuchen die dann dich oder deine Kollegen zu beeinflussen?
Es hat sich schon ein bisschen geändert. Also wo viele Zuschauer waren vor der Corona-Phase, da geht natürlich auch vieles verbal unter durch die Geräuschkulisse, die außerhalb herrscht. Und wenn man natürlich jetzt ohne Zuschauer spielt, dann merkt man auf einmal auch als Spieler, ups, wenn ich von hinten nach vorne schreie, das hört auf einmal jeder, das halt im Stadion. Und da läuft dann der Umgang schon ein bisschen anders ab. Aber meistens eher so das Verbale, so ein bisschen necken, so ein bisschen auch aus der Reserve locken, mal gucken, wie reagiert der Schiedsrichter, wenn ich ihn mal ein bisschen konfrontiere.
Und wirkliche Beleidigungen, hast du das auch schon mal erlebt?
Ich muss ehrlich sagen, im Amateurbereich mehr, wo man natürlich angefangen hat als kleiner Schiedsrichter, da hört man auch vieles mehr. Jetzt im DFB-Bereich ist es uns eigentlich so gut wie fast nie passiert. Klar, wenn es mal eine Entgleisung gibt von dem Spieler, ist das aber eher die Ausnahme. Ansonsten war gerade auch in der Corona-Phase, fand ich, ein sehr respektvoller Umgang, auch schon ein bisschen eher aufeinander zugehen.
Aber ihr greift dann schon bei Beleidigungen auch so und so ganz hart durch, oder?
Genau, also alles, was natürlich außenwirksam ist und was man natürlich auch dann wirklich hört, dementsprechend wird auch geahndet. Aber wie gesagt, meistens, wenn dann wieder hoffentlich bald Zuschauer im Stadion sind, geht das ein oder andere auch unter aufgrund der Geräuschkulisse.
Wer ist denn die größte Nervensäge? Wer steht ständig bei dir oder bei deinem Schiedsrichterkollegen und will irgendwas oder beschwert sich?
Ich muss sagen, so die richtigen Typen, die man früher hatte, auch die Leader in den jeweiligen Mannschaften, das hat sich jetzt eher verflacht. Also man hat jetzt mehrere Alpha-Tiere, die die Verantwortung aufteilen. Natürlich, wenn die Mannschaft 5-0 führt, warum soll dann jemand zum Schiedsrichter kommen, zum Assistent? Da hat sich das ja schon erledigt. Wenn natürlich ein Spiel entsprechend negativ, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, beeinflusst wurde, der Meinung der Spieler, dann hat man natürlich mehrere Spieler immer an der Backe und die einen dann natürlich überzeugen wollen oder entsprechend überreden wollen, dass es dann doch anders war.
Gibt es aber einen speziellen, wenn du den auf dem Spielberichtsbogen siehst, dass es dir dann schon kraust?
Ich muss ehrlicherweise sagen, die Probleme habe ich zum Glück nicht, weil ich als Assistent eigentlich sehr, sehr selten in der Kritik stehe. Weil man ist ja letztendlich irgendwo gebunden an der Linie und der Spieler muss sich aufs ganze Spielfeld wieder bewegen. Heißt, er muss dann eh von mir weg. An der Seitlinie kann er nicht leben und von dem her ist das eigentlich, das schalte ich aber auch aus. Also ich bin dann eher so im Tunnelblick und versuche dann während des Spiels mich auf mich zu konzentrieren und alles andere abzuschalten.
In der Umfrage kam ja auch schon, Neutralität wird bei Schiedsrichtern immer gefordert und großgeschrieben. Das hast du natürlich auch, aber wie geht es, wenn du jetzt zum Beispiel Sympathien auch für einen Verein außerhalb deines Berufs als Schiedsrichter hast?
Klar, früher als kleiner Junge hat man sich das ein oder andere Trikot gekauft, hat man auch Fernsehen geschaut. Aber mit jedem weiteren Jahr, wo man dann so, sage ich jetzt mal, in der Bundesliga ist, spielt eigentlich dann irgendwann nur noch Verein A gegen Verein B. Da ist man dann, würde ich jetzt mal sagen, in Anführungsstrichen auch so ein bisschen egoistisch als Schiedsrichter, als Assistent. Man möchte ja eigentlich keine Entscheidungen haben, die zu Diskussionen führen. Ob das jetzt für A oder B ist, dann ist es eigentlich völlig egal. Ich möchte, wenn die 90 Minuten rum sind, in die Kabine und sagen können, es war ein schönes Wochenende, es war ein schönes Spiel, niemand will was von mir, Ziel erreicht.
Von wem hattest du früher Trikots an?
Natürlich waren wir mal Dortmund-Fan, natürlich waren wir mal Stuttgart-Fan, natürlich waren wir auch mal Pfrondorf-Fan, ja, von meinem Heimatverein. Das wechselt natürlich als Junger immer mal so, mal so.
Gerade habe ich schon gefragt, wer besonders nervt, aber gibt es irgendwie auch einen Spieler oder einen Funktionär, mit dem ihr, dein Gespann oder du auch persönlich ein besonders gutes Verhältnis habt?
Also da gibt es einmal als Trainer den Christian Streich, den ich schon kennenlernen durfte in der B-Jugend, in der A-Jugend, dann ja nachher in der zweiten und ersten Liga. Also ist immer wieder schön, wenn man sich dann sieht und dann auch so lange kennt und wirklich ein respektvoller Mann, mit dem man fachlich diskutieren kann und der ja auch Pädagoge war früher und ja diesen Fußballlehrer hatte. Und natürlich Manuel Neuer, der nicht nur ein Weltklasse-Torhüter ist, sondern auch menschlich unheimlich nett entgegenkommen ist. Und auch einer der wenigen ist, das viele nicht wissen, der sehr gut die Regel kennt, weil sein Bruder nämlich auch Schiedsrichter ist.
Das heißt, man unterhält sich dann nach dem Spiel und Manuel Neuer, wie du sagst, ist fachkundig. Kritisiert er dann auch manchmal?
Manuel Neuer, wenn natürlich entsprechende Entscheidungen sind, die diskutabel sind, wird dann nach dem Spiel oder auch in der Halbzeit kurz, aber immer respektvoll angesprochen, aber nie irgendwie, dass es unfreundlich wird oder so, immer auf einer respektvollen Ebene und es hat bisher eigentlich immer sehr gut geklappt.
Im Vorfeld der Sendung hast du dir das Lied Hell's Bells von AC/DC gewünscht. Was gefällt dir so an dem Lied?
Das hat einen Zusammenhang und zwar mein erstes Zweitligaspiel zusammen mit Marco Fritz. Da hatten wir St. Pauli gegen 1860 München und als erstes Zweitligaspiel, das weiß ich nur Anfang September, dann in Hamburg ausverkauftes Millerntor, damals noch altes Millerntor. Da war nochmal eine andere Atmosphäre da und dann kommt immer zum Einlauf genau diese Musik, das ist Gänsehaut pur.
Und das Lied kommt jetzt, Hell's Bells von AC/DC. Thank you. Das war AC/DC mit Hell's Bells und jetzt sind wir wieder zurück mit Schiedsrichterassistent Dominik Schaal bei Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Dominik, wir hatten bereits über deinen Job als Lehrer in der Sonderschule Kürnbach-Schule in Frohndorf geredet. In Frohndorf bist du auch aufgewachsen und dein Vater war selbst auch Schiedsrichter oder ist noch Schiedsrichter. Inwiefern hat dich das beeinflusst?
Sehr. Und zwar hat mein Vater mich ohne meines Wissens angemeldet zum Neulingskurs, damals mit gerade 15 Jahren. Und da waren zwei Leute vor Ort, ein Knut Kircher, damals Zweitligaschiedsrichter, und ein Volker Wetzel, der auch noch damals Zweitligaschiedsrichter war. Und der Knut wurde ja bekanntermaßen FIFA-Schiedsrichter, einer der besten Deutschlands, und ein Volker Wetzel bei der Europameisterschaft als FIFA-Assistent. Also waren das natürlich schon zwei prägende Figuren, die mich entsprechend auch gefördert haben.
Was heißt es dann? Wie haben die dich speziell gefördert?
Also man hat ja dann relativ schnell auch einen gewissen Anreiz bekommen. Motivation, Interesse, wie kommen die da hoch? Kann ich das auch schaffen? Und da, so entwickelte sich das dann Stück für Stück. Ich hatte dann auch viel Kontakt mit ihnen, durfte dann auch damals noch in der Oberliga mit als Assistent, Verbandsliga, Landesliga, und war wirklich sehr, sehr viel unterwegs. Und dadurch, dass wir auch noch andere Schiedsrichter hatten in den Amateurklassen, damals 10 Stück, das ist sehr viel, hatte ich eigentlich jedes Wochenende 1, 2, manchmal sogar 3 Spiele, und so wurde eigentlich mein Interesse von Woche zu Woche mehr gesteigert.
Ich kann mir aber vorstellen, mit einem Vater als Schiedsrichter und mit Knut Kircher quasi als Schiedsrichter-Ziehvater bekommt man auch ordentlich Kritik nach Spielen, oder?
Absolut, absolut. Das war ich mir bewusst. Aber man sieht ja, ich lebe noch. Und die Kritik war teilweise natürlich auch berechtigt. Klar, am Anfang macht man den einen oder anderen, sage ich jetzt mal, Fehler noch, den man dann auch später abstellt. Aber man lernt unheimlich viel. Auch für sich, für sein Leben nachher, was ist kritikfähig, Selbstbewusstsein. Damals, ich kann mich noch gut erinnern, ans erste C-Jugendspiel, damals noch C7, Bühl gegen Wannweil. Es gibt ja heute gar nicht mehr die 7er Mannschaften. Und als ich dann auf einmal da stand und hatte die Pfeife in der Hand, dachte ich, oh, die schauen ja alle auf mich, was muss ich denn jetzt machen? Also damals wurde mir das eigentlich so richtig bewusst. Als Spieler wird einem das ja nicht bewusst, weil man spielt halt. Aber als Schiedsrichter merkt man, ich bin auf einmal derjenige, der das Zepter in der Hand hat.
Was sind dann so typische Fehler, die man als angehender junger Schiedsrichter macht?
Also einmal den Einsatz der Pfeife. Am Anfang pfeift man in die Pfeife rein, das hört eigentlich niemand. Außer einer, der vielleicht einen halben Meter neben einem steht. Und dann lernt man mal so richtig, die Pfeife einzusetzen, laut zu pfeifen, ein bisschen mal länger und kürzer Pfiff, mittlerer Pfiff. Auch Körpersprache ist unheimlich wichtig. Auch die Regeln konsequent und dominant umzusetzen, dass man auch selbstbewusst wirkt. Das merken natürlich auch die Spieler. Also da läuft ganz viel im zwischenmenschlichen Bereich ab. Einfach auch die Außendarstellung.
Hast du eigentlich auch selbst in der Jugend Fußball gespielt?
Ja, ich habe gespielt bis zur B-Jugend, zweites Jahr B-Jugend. Dann war es eigentlich bloß noch so typischer Stand-by-Profi, weil einfach auch genügend Leute da waren. Und dann hat es sich dann so Stück für Stück abgelöst in Richtung Schiedsrichter.
Hat es dir dann auch geholfen, vielleicht die Spielerseite ein bisschen besser zu verstehen?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wenn man Schiedsrichter sein möchte, es gibt natürlich Ausnahmen wie Markus Merk damals, der nie Fußball gespielt hat, aber gerade so Fallmuster, dann Schieben und Stoßen, inwieweit ist denn auch wirklich ein Foul ausschlaggebend dafür, dass man fällt, oder ein Körperkontakt, das hilft einem ungemein.
Wann hast du dann ungefähr gemerkt, dass es für dich als Schiedsrichter oder auch als Schiedsrichterassistent dann ganz nach oben geht?
Also man durchläuft ja erst den Bezirk, dann kommt man in die Bezirksliga, dann geht es ja Richtung Landesliga, das ist dann der Anfang im Württembergischen Fußballverband, und da hat man dann schon gemerkt, oh, das sind noch andere Leute aus anderen Gruppen, die ich gar nicht kenne, und da wurde der Anreiz schon sehr groß. Und spätestens dann in der Oberliga, wo ich dann ja in die Regionalliga kam, in diese fünfgleisige damals, und dann gleichzeitig Assistent werden durfte, war eigentlich klar, DFB-Bereich, das ist ein großes Ziel, da bin ich jetzt möchte ich weiter.
Wie ist denn so der Konkurrenzkampf unter Schiedsrichtern? Es gibt, glaube ich, so ein Punktesystem nach Spielen, mit dem man bewertet wird. Vergleicht man sich da viel?
Natürlich. Überall, wo es Noten gibt in der Schule oder auch entsprechend bei den Schiedsrichtern, wird verglichen. Jeder möchte natürlich der Beste sein, sieht seine Meinung noch oder seine Leistung noch mal deutlich anders. Nichtsdestotrotz muss man sagen, in den unteren Klassen ist natürlich der Konkurrenzkampf, in Anführungsstrichen, wie ich es mal nenne, dann anders, weil man dann eigentlich nach oben kommen will. Jetzt oben im DFB-Bereich, wenn man mit den Bundesliga-Schiedsrichtern, FIFA-Assistenten, FIFA-Schiedsrichtern zusammen ist, da herrscht natürlich dieser Druck nicht mehr so.
Als angehender Profifußballer verzichtet man in der Jugend ja auf vieles. Wie ist es als angehender Bundesliga-Schiedsrichter?
Auch. auch. Also muss man ganz klar sagen, man muss sich immer entscheiden, wenn am Wochenende ein Geburtstag ist, Dominik, kommst du auch? Dann muss ich immer sagen, zwei Wochen vor, ich weiß noch nicht. Und meistens ist aus dem Weiß noch nicht, wird dann immer, leider kann ich nicht, weil dann das Fußball vorgeht. Aber den Weg habe ich mich ja auch bewusst entschieden. Und es gibt immer Mittel und Wege. Es gibt auch unter der Woche mal freien Termin, dann holt man das einfach nach.
Das heißt, du hast dich damals schon in den unteren Klassen auch professionell vorbereitet und auch nachbereitet dann wahrscheinlich.
Genau, also eins bleibt mir natürlich nur in Erinnerung, Abi-Ball und alle anderen feiern um 20 Uhr und der Dominik geht heim ins Bett, weil er am nächsten Tag noch ein wichtiges Spiel hatte. Also man sieht da, ich habe das schon sehr früh versucht, sehr professionell anzugehen, gerade, wie gesagt, was Weggehen anbelangt, Vorspielen, das war ein No-Go, das habe ich immer bewusst vermieden und aber auch schon, wie trainiere ich, wie viele Spiele habe ich, tue ich die vor- und nachbereiten, wie ernähre ich mich, also da habe ich schon relativ früh damit angefangen.
Genau, du hast ja beides gepfiffen, also sowohl Kreis als auch Bundesliga, was sind denn da die größten Unterschiede?
Also im Amateurbereich, muss man natürlich sagen, ist natürlich eine ganz andere Dynamik. Herrscht davor und man muss auch dort ganz anders hingehen. Sprich, was Vorteil anbelangt, auch die Anforderungen, die man selber hat, die muss man deutlich zurückschrauben, weil letztendlich dort auch ganz andere Zielgruppe vorfindet. Jetzt im Vergleich zur Bundesliga natürlich kann ich natürlich viele Dinge erwarten und voraussetzen und das ist natürlich schon eine Riesenspanne von Assistent sein Bundesliga bis selber mal pfeifen Kreisliga B oder auch mal ein Jugendspiel. Das muss ich mir als Schiedsrichter einfach bewusst sein.
Im Amateursport gibt es ja auch immer wieder Anfeindungen gegen Schiedsrichter. Hattest du da auch mal eine Erfahrung damit?
Ja, zum Glück muss ich sagen, nur verbal. Also körperlich bin ich zum Glück immer verschont geblieben. Das ist auch gut so. Man hört es immer wieder und es gab ja auch vor 2 Jahren schlimmere Fälle, auch wo körperlich angegangen wird. Und da ist natürlich eine absolute Grenze überschritten. Das geht nicht. Ob das jetzt im Sportbereich ist oder auch sonst im Privaten, Gewalt hat auf dem Platz und auch neben dem Platz nichts zu suchen.
Du bist ja schon fast ganz oben als Bundesliga-Schiedsrichterassistent. Willst du auch noch Hauptschiedsrichter werden?
Nee, da habe ich mich bewusst schon dagegen entschieden. Jeder Mensch hat gewisse Fähigkeiten, die ihm entsprechend im Beruf oder auch im Schiedsrichterbereich zugutekommen. Und ich bin eher jemand, der unterstützend tätig ist, der ein Teamplayer ist. Und da fühle ich mich als Assistent sehr, sehr wohl.
Gäbe es prinzipiell die Möglichkeit?
Nee, sobald man FIFA-Assistent ist, ist alles Weitere, was daran geknüpft ist, sozusagen abgelöst. Also sprich, ich kann kein Schiedsrichter mehr werden, sondern ich habe mich bewusst für die Assistentenschiene entschieden.
Wie war das, als ihr die Nachricht bekommen habt? Du hattest gerade angesprochen, ihr seid FIFA-Schiedsrichter gespannt. Wie war das, als ihr die Nachricht bekommen habt?
Man arbeitet ja lang darauf hin, also das ist ja auch kein Geheimnis. Man weiß, okay, es gibt 10 Assistentenplätze in Deutschland, die international agieren dürfen. Da hört immer mal wieder einer auf, Altersgrenze ist ja 45. Und da spekuliert man natürlich immer und erzählt auch zusammen, wer könnte denn noch in Frage kommen außer mir. Und da war ich jetzt wirklich lang in der Bundesliga und durfte dann nach dem 6. Jahr, durfte ich dann endlich dieses Wappen auf der Brust tragen.
Dann europäisch zu pfeifen, das ist schon nochmal ein anderes Gefühl, vielleicht auch mehr Aufregung?
Ja, das Tolle ist einfach auch, man hat ja da 2 Mannschaften, findet man davor, die man überhaupt nicht kennt. Also man kann natürlich recherchieren, aber wenn ich jetzt beispielsweise in Lettland 2 Ligaspiele habe oder ein Ligaspiel, da kennt man kaum jemand. Und das ist ja auch das Interessante, man hat Sportplätze, die man vorher noch nie gesehen hat, man geht in gewisse Länder, wo man vielleicht noch nie Urlaub gemacht hat oder auch nie machen wird. Man hat 2 Mannschaften, andere Kulturen, Religion, unheimlich interessant, da auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen.
Das heißt, ihr könnt euch dann auf die internationalen Spiele nicht so gut vorbereiten wie auf normale Bundesligaspiele, oder?
Also gerade jetzt fängt ja langsam wieder diese Quali-Spiele an. Das sind ja oftmals sehr, sehr kleine Länder, Andorra, San Marino, viel der Ostblock-Bereich. Und da hat man natürlich schon die Möglichkeit, den einen oder anderen Spieler mal zu kennen oder aus der Vergangenheit hat man sich vielleicht mal gesehen. Aber das große Ganze, die Trainer, die Funktionäre, die kennt man überhaupt nicht.
Ja, Dominik, du erinnerst dich sicher auch noch an Sommermärchen 2006. Da kommt jetzt ein Lied und zwar von Herbert Grönemeyer, Zeit, dass sich was dreht.
Wer jetzt nicht lebt, wird nichts erleben. Bei wem jetzt nichts geht, bei dem geht was verkehrt. Zahl ist gefallen, die Seiten vergeben.
Du fühlst, du träumst. Du fühlst, du glaubst, du fliegst. Du fliegst. Du fliegst.
Radio Mikro Europa ist zurück mit Schiedsrichterassistent Dominik Schaal hier im Campusfunk auf der Wüstenwelle. Wir sprachen bereits über Dominiks Werdegang als Schiedsrichter und seinen Job als Lehrer. Jetzt kommt ein bisschen ernsteres Thema. 2011 wurde der Bundesliga-Schiedsrichter Babak Rafati vor dem Spiel Köln gegen Mainz mit aufgeschlitzten Pulsadern in seinem Hotelzimmer in Köln gefunden. Die Debatte um Druck im Profifußball, insbesondere als Schiedsrichter, nahm enorm an Fahrt auf. Dominik, wie hast du das Geschehen damals erlebt?
Ja, man war natürlich bestürzt, als man das aus den Medien erfahren hat. In Baba Grafati habe ich nur weitläufig gekannt. Ich war damals noch in der zweiten Bundesliga. Heißt, man hat sich mal kurz Hallo gesagt auf den Lehrgängen, aber ansonsten bestand keinerlei Kontakt. Ich würde es mal so beschreiben, jede Person öffentlichen Lebens, ob das jetzt ein Politiker ist, ob das ein Schauspieler oder auch Fußballer oder Schiedsrichter in dem Fall, ist Druck ausgesetzt. Und wenn man natürlich in der Öffentlichkeit steht, kann das einmal positiv sein, sprich man wird gekannt auf der Straße, die Leute wollen Autogramm, verdienen gutes Geld, man ist in den schönsten Stadien, schönste Städte in Deutschland und Europa, das ist Ruhm, ja, das macht einen auch stolz, man ist selbstbewusst und es gibt aber auch die negative Seite. Und genau die, die dich hochgejubelt haben, sind letztendlich die, die dich dann auch an die Wand fahren. Heißt, wenn ein Fehler passiert, wird das publik gemacht. Es werden Dinge vielleicht auch behauptet, die so nicht stimmen. Und man muss natürlich selber auch damit fertig werden, was wird über mich geschrieben und natürlich auch an sich die Niederlage, die man ja selbst ja zustehen muss. Und es gibt halt Leute, die können damit umgehen und die müssen damit umgehen. So war das bei mir auch. Man muss das lernen. Ich hatte auch schon Spiele, die damals gab es noch keinen Videoschiedsrichter, wo man dann einfach merkt, oh, ich habe einen Fehler gemacht und habe dann, sag ich jetzt mal, wie einen Schlag ins Gesicht bekommen. Und andere, wie beim Babak, können damit dann nicht so umgehen. Und das tut sich dann leider in dieser Form wiedergeben.
Wie gehst du denn damit um? Nehmen wir mal an, du hast einen Fehler gemacht, dein Gespann hat einen Fehler gemacht. Wie ist dann die Vorgehensweise nach dem Spiel?
Also jedes Spiel, egal ob das jetzt positiv oder negativ läuft, wird nachbereitet. Also wir haben auch ein Portal, wo man dann im Nachgang das ganze Spiel nochmal anschauen kann. Ich kann mich natürlich aber auch in Verbindung setzen mit dem Video Assistant Referee in Köln und sagen, du, hättest du mir noch andere Bilder zu dieser Szene, dann kann ich das nochmal aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Aber nichtsdestotrotz muss man da auch selber mit dieser Thematik fertig werden. Man muss lernen, Fehler zu machen und auch Fehler diesen Druck auszuhalten, der dann zwangsläufig entsteht.
Was hat sich denn seit Baba Grafatis Selbstmordversuch geändert, gerade beim DFB oder bei den Lehrgängen?
Vieles. Also man ist deutlich sensibler für diese Thematik geworden, auch offener dahingehend. Das ist nicht mehr so ein Stigma und es ist aber allgemein in der Gesellschaft. Man ist offener für Leute, die psychisch erkrankt sind oder unter gewissen Krankheiten leiden. Und wir haben jetzt viele Psychologen im DFB-Bereich. Wir haben auch Ansprechpartner, Ärzte, Vertrauenspersonen, an die wir uns wenden können. Und da sind wir deutlich breiter aufgestellt.
Arbeitest du auch aktiv dann mit Psychologen zusammen oder ist es eher ein Angebot?
Es ist hauptsächlich ein Angebot. Ich habe das Glück, mit meinem früheren Professor an der PH in Ludwigsburg immer mal wieder zusammenzuarbeiten zu können. Wir sind auch privat sehr gut befreundet. Infolgedessen nehme ich da auch sehr vieles mit.
Die Medienlandschaft trägt ja auch ihren Teil zu dem großen Druck auf Schiedsrichter bei. Liest du dir denn die Bewertungen oder die Spielberichte durch nach dem Spiel?
Ehrlich gesagt, nein. Also das ist auch, was ich vorhin erwähnt habe, jeder muss da so eine eigene Strategie sich entwickeln und die Strategie, wo ich fahre, ist eigentlich die, ich muss eher auf den Beobachter hören, der nach dem Spiel mir Rückmeldung gibt, ich muss auf mich hören und das sind eigentlich so die zwei wichtigsten Kernpunkte. An alles andere, was geschrieben wird, ist eben meistens subjektiv.
Inwiefern ist es dann so ein Schutzmechanismus, den du dir vielleicht selbst dann angelernt hast quasi?
Absolut, absolut, weil der Druck vorm Spiel und die Anspannung ist da, zwangsläufig, ob das jetzt erste oder zweite Liga ist oder ein anderes Spiel. Und man möchte sich ja letztendlich auf den Kernthema fokussieren. Das ist das, was auf dem Platz passiert. Und da möchte ich bestmögliche Leistung bringen. Alles andere drumherum verstärkt vieles oder macht vieles auch negativ. Und deshalb ist das Wichtigste eigentlich das, was auf dem Platz ist.
Ist das auch der Grund, warum du keine Social-Media-Profile hast? Also auf jeden Fall keins, das ich gefunden hätte?
Sehr gut recherchiert, genau. Ich habe ja immer wieder auch Kontakt in der Schule mit dieser Thematik und auch was Schüler und Polizei anbelangt. Und ich bin da einfach sehr sensibel. Mir sind die menschlichen Dinge wichtiger, wie irgendwas zu posten oder irgendwelche Bilder hochzuladen. Mir geht es um das Kerngeschäft.
Hast du aber von Kollegen oder so mal gehört, die dann einen Shitstorm auf vielleicht Social-Media-Kanälen, Twitter, Instagram, Facebook bekommen haben?
Ja, absolut. Wenn man sich natürlich auf diesen Plattformen bewegt, muss man natürlich, auch was ich vorhin schon erwähnt habe, sich den negativen Dingen auch auseinandersetzen. Und das ist natürlich, wenn mal eine Entscheidung nicht so fällt, wie das ein Fan gern hätte, dann gibt es natürlich diesen Shitstorm.
Was würdest du dann jungen Leuten, gut, du bist auch noch jung, 36, aber jetzt jungen angehenden Schiedsrichtern empfehlen, wie sie mit der Thematik umgehen sollen?
Es ist schwierig. Die jungen Leute wachsen natürlich mit dieser Thematik schon relativ früh auf. Wo ich damals 15, 16 war, gab es das Handy. Das war schon ein Novum und das war eher heutzutage ein Knochen. Ja. Und es ist schwierig zu sagen. Jeder muss das selber wissen. Aber ich denke, die jungen Leute wachsen damit auf und das ist schon teilweise Normalität.
Oft hört man ja auch von Schiedsrichtern, dass sie Fehlentscheidungen schon in der Halbzeit mitbekommen. Ist es bei euch auch so?
Ja, genau. Also es hat sich natürlich nochmal geändert. Früher gab es ja diesen Video Assistant Referee nicht, also sprich den klassischen Videobeweis. Da ging man dann in die Halbzeit und wusste nicht, was war. Da hat man schnell Fernsehen angemacht oder aufs Handy geschaut. Heutzutage weiß man natürlich relativ schnell. Man bekommt ja Rückmeldung auf dem Platz noch. Wenn ein Abseits falsch war, wird es korrigiert. Wenn ein Elfmeter falsch war, wird er korrigiert. Und da gibt es diese klassische Fehlentscheidung ja gar nicht mehr, weil es ja letztendlich den Videoschiri gibt.
Findest du das gut, dass man das schon in der Halbzeit mitbekommt? Ich meine, das hat ja dann auch Auswirkungen auf den weiteren Spielverlauf.
Ja, psychologisch wäre es eigentlich besser, man würde es nicht wissen, aber man will es natürlich einfach wissen. Man will ja auch dem Spieler gegenübertreten und sagen, es war doch nicht so klar, wie du das dargestellt hast. Weil man natürlich immer wissen muss, die kriegen das natürlich auch immer nur übers Hörensagen mit und entsprechend wird dann das eine oder andere auch verdreht.
Das Problem ist ja auch, die Funktionäre, die sitzen ja mittlerweile auch mit Handy auf der Bank und bekommen auch Fehlentscheidungen mit. Wie versuchen die dann Einfluss darauf zu nehmen?
Klar, wenn man natürlich Assistent 1 bin, so wie ich das ja öfters bin, heißt, ich habe die Bank direkt im Rücken. Ich habe natürlich auch den unmittelbaren Kontakt zu ihnen, ob ich das jetzt will oder nicht. Ich kriege natürlich von hinten immer wieder Kommentare zu hören. Das ist natürlich schon eine Beeinflussung da. Klar, klarer Elfmeter nicht gesehen oder das war 5 Meter abseits und dann wird es auf einmal 10 Meter abseits und es wird immer klarer. Da wird natürlich schon Druck versucht aufzubauen.
Wie ist es denn in deinem Team, wenn ihr einen Fehler gemacht habt, egal wer, wie wird es dann innerhalb des Teams besprochen?
Muss man zweiteilig sehen. Auf dem Platz geht es relativ direkt zu. Ja, da kann man schon mal sein, da wird das eine oder andere direkt angesprochen. Und nach dem Spiel, wenn man dann heimfährt, wird nochmal die Bilder angeschaut, diskutiert, was könnte man besser machen, was hätte man denn vermeiden können.
Würdest du deine Teamkollegen aus deinem Schiedsrichtergespann als Freunde bezeichnen?
Man wird zu Freunden, man wächst ja unheimlich lang zusammen mit Marco Fritz, mein Hauptschiedsrichter, da war ich ja schon früher als Assistent unterwegs und bin jetzt auch schon die 8. Saison, durfte unter ihm natürlich auch zum FIFA-Assistent werden, das reift natürlich und schweißt unheimlich zusammen.
Das heißt, man verzeiht sich vielleicht auch Fehler besser oder vielleicht auch gerade deswegen schlechter, weil man sich so lang kennt?
Teils. Beides. Also man merkt natürlich, je länger man unterwegs ist, desto mehr gibt es Routinen, desto mehr schweißt es ein und das lernt man dann auch immer wieder kennen, wenn man mal bei jemand anders dabei ist und denkt, wow, okay, gar nicht mal so schlecht, wie der das macht. Darauf bin ich gar nicht gekommen. Andererseits spielt das Vertrauen natürlich auch eine große Rolle und das ist natürlich bei jemandem, wo man länger kennt, schon deutlich ausgeprägter.
Okay, du hast ihn gerade schon angesprochen, den Videobeweis. Bevor wir aber zu dem kommen, kommt erstmal Musik.
Oh,
Zurück auf der Wüstenwelle im Campusfunk Radio Mikro Europa mit Sonderschullehrer und Fußballschiedsrichter Dominik Schaal. Ja, zum Schluss gibt's noch ein etwas leidiges Thema für viele Fußballfans, nämlich den Videoschiedsrichter. Dominik, was hältst du vom zur Saison 2017-18 eingeführten Hilfsmittel?
Ja, am Anfang waren natürlich alle Beteiligten skeptisch. Das kann ich natürlich nachvollziehen, weil das natürlich schon ein deutlicher Eingriff war in das bisherige Spiel. Und es bedeutet natürlich immer auch Veränderung. Veränderung bedeutet immer, es kommt was Neues und ich weiß nicht was. In Deutschland wurde dann die Statistik vorgelegt, nach dem ersten Jahr 70% der Entscheidungen wurden nur korrigiert. In Portugal dieselbe, da hieß es, super, 70% wurden entsprechend verändert. Also man sieht, die Situation oder auch der Videobeweis wurde in Deutschland schon sehr kritisch betrachtet. Und dadurch, dass ich jetzt immer mehr involviert war, auch sowohl neben als auch auf dem Platz, muss ich sagen, es ist wirklich ein tolles Hilfsmittel, was uns natürlich im Endeffekt auch als Schiedsrichter sehr zugutekommt.
Nimmt der Videoschiedsrichter aber nicht ein wenig deinen Job als Assistent weg?
Er tut ihn, sagen wir mal, neu definieren. Ja, also ich habe natürlich gewisse Abläufe, die anders sind. Heißt das verzögerte Winken, das Delay. Heißt, man muss länger warten vor dem Tor, bis dann der Abschluss abgewickelt wurde und dann kann erst die Fahne kommen. Und ich bekomme natürlich unmittelbar Rückmeldung auf dem Platz, war was richtig und war was falsch. Wenn es natürlich richtig ist, umso schöner. Dann kann man mit breiter Brust das andere Spiel noch voll ableisten. Wenn es natürlich falsch ist, ist natürlich immer ein bisschen ein komischer Moment.
Also dieses verzögerte Winken hat man jetzt bei der EM auch gesehen. Kannst du das nochmal für den normalen Fußballfan erklären?
Also die Anweisung ist wie folgt, wenn ein Spieler, und das ist jetzt nochmal wichtig, knapp im Abseits steht, da reden wir weniger wie einen Meter, muss ich als Assistent warten, bis der Abschluss erfolgt ist. Heißt also, wenn jemand am 5-Meter-Raum mit dem Kopf hochgeht und den Ball ins Tor nickt oder über das Tor nickt, dann nach Irsch darf ich die Fahne bringen. Weil wenn ich sie vorher bringen würde und der Schiedsrichter pfeift vorher und der Ball war noch nicht über der Torlinie, kann dieses Tor, wenn es falsch ist, nicht mehr korrigiert werden. Deshalb entsteht so ein bisschen ein Missverständnis, warum wartet denn der so lang?
Kannst du aber auch einzelne Fans verstehen, die den Videobeweis einfach so gar nicht geil finden?
Ja, natürlich kann ich es verstehen. Gerade zu Beginn muss man auch ehrlicherweise sagen, alles braucht ja auch seine Zeit. Und nicht nur die Fans, sondern auch die Spieler und auch viele Funktionäre und Trainer wussten teilweise auch nicht, warum wartet der jetzt so lang und warum winkt er denn jetzt und warum dauert denn das so lang und warum geht er denn jetzt da raus, was macht er denn da draußen? Also ich denke, das braucht einfach noch Zeit, damit die Abläufe schneller werden und auch das Verständnis dafür da ist.
Wie denkst du, sieht es in Zukunft aus? Wird der Fußball noch weiter technologisiert?
Auf jeden Fall. Also ich kann mich erinnern, ich habe damals angefangen mit Holzfahren, dann gab es die Piepserfahren, dann gab es das Headset, dann die Torlinientechnologie. Jetzt haben wir den Videobeweis, so wie es ja umgangssprachlich heißt. Also ich bin mir sicher, da wird das ein oder andere noch kommen. Und man muss aber auch mit diesen Neuerungen mitgehen, weil letztendlich alles im Leben verändert sich. So wie wir auch das Handy jetzt benutzen und vor ein paar Jahren noch nicht benutzt haben, so wird auch da Veränderungen erfolgen.
Das heißt aber dann auch vielleicht, dass irgendwann Schiedsrichter gar nicht mehr auf dem Platz stehen. Glaubst du daran?
Nee, das glaube ich nicht. Also es gibt ja letztendlich immer noch, was ich vorhin ja auch schon gesagt habe, das Zwischenmenschliche. Kommunikation, Verständnis, Empathie, auch Interpretation von gewissen Szenen. Es gibt ja auch einen Interpretationsspielraum beim Foulspiel, Interpretationsspielraum bei Abseitssituationen. Steht er jetzt vor dem Torwart, behindert er die Sicht oder nicht? Und ich glaube, das benötigt immer noch das menschliche Auge.
In letzter Zeit kam auch viel in der Öffentlichkeit die Diskussion um die Altersgrenze im deutschen Fußball auf. Die liegt, glaube ich, gerade bei 47 Jahren. Das heißt, der Schiedsrichter muss mit 47 Jahren aufhören. Wie stehst du dazu? Auch im Hinblick darauf, dass Manuel Gräfe zum Beispiel der beliebteste Schiedsrichter unter den Spielern war oder auch der Niederländer Björn Kuipers das EM-Finale mit 48 Jahren gepfiffen hat.
Also ohne Frage, dass natürlich diese Top-Schiedsrichter, wie du es gerade erwähnt hast, Gräfe oder auch Björn Kuipers, dass die natürlich noch das ein oder andere Jahr länger machen könnten, das steht außer Frage. Es geht jetzt immer auch darum, ich meine, ich bin jetzt noch weit von der Altersgrenze entfernt. Jetzt würde ich sagen, die Altersgrenze macht Sinn, ja, weil letztendlich auch jüngere Schiedsrichter nachkommen, die natürlich gern auch mal die Möglichkeit haben möchten. Und zum anderen ist natürlich immer auch die Frage, wie motiviert bin ich denn dann noch, ja, wenn ich 10, 12, 15 Jahre in der Bundesliga unterwegs war. Da geht es nicht nur um das Körperliche, das kann man natürlich überprüfen. Und wenn jemand wirklich diese körperliche Voraussetzung hat, ist das gar kein Thema. Aber es geht auch viel, glaube ich, um das Mentale. Wie leistungsbereit bin ich noch? Will ich weiter diese Schritte gehen? Oder möchte ich jetzt einfach sagen, jetzt war es genug, jetzt darf jemand anders ran?
Aber im Fußball allgemein sonst gilt ja eigentlich nur das reine Leistungsprinzip. Das heißt, wenn ein Schiedsrichter seine Leistung noch bringt, auch mental, das gehört ja dazu, sollte er doch eigentlich noch pfeifen.
Klar, wie gesagt, wenn ich dann vielleicht mal zur Altersgrenze komme, langsam sage ich vielleicht auch dasselbe und sage, hey, gib mir noch mal ein Jahr oder zwei. Andererseits kann man ja auch sagen, diejenigen, die das betrifft, die können sich natürlich auch jahrelang auf diese Altersgrenze vorbereiten und auch das Mentale zu wissen, okay, jetzt ist bald Ende, jetzt muss ich mich einfach einen anderen Weg suchen. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Beobachter, Funktionär, vielleicht bleibt man auch länger in dem Videobereich und wird da tätig. Also gibt es ja sehr viele Berufsfelder.
Was kannst du dir denn vorstellen? Du hast ja noch 10 Jahre bis zur Altersgrenze. Was kommt danach? Bleibst du dem Fußball treu?
Aktuell auf jeden Fall. Also die Schiedsrichterei hat mir viel gegeben. Da möchte ich auch gern wieder einiges zurückgeben. In welcher Funktion auch immer. Ob das jetzt mal ein Assistentencoach ist oder als Funktionär irgendwie. In welcher Form auch immer. Wie gesagt, da gibt es ja auch viel Wandel und ich bin da offen. Aber aktuell spielt natürlich auch schon mal das Wichtige die Rolle und zwar das auf dem Platz.
Könnte auch eine Trainerlaufbahn in Frage kommen? Du trainierst, glaube ich, eine Jugendmannschaft beim SV Pfrundorf. Kannst genau. Du auch noch hoch hinausgehen?
Oh, das mache ich eher auch meinem Sohn zuliebe und wie gesagt auch dem Verein. Und es macht Spaß, mit den Jungen zusammenzuarbeiten. Die sind unheimlich lernwillig und lernbereit. Und es ist einfach schön, auch dort die andere Seite des Fußballs kennenzulernen.
Okay, damit sind wir am Ende unseres Studiogesprächs mit dem Schiedsrichterassistenten Dominik Schaal, der in der Bundesliga im Einsatz ist. Dominik, danke, dass du so offen über dich und das Schiedsrichterdasein gesprochen hast. Also mir hat es sehr großen Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch und natürlich auch euch, den Zuhörern.
Vielen Dank.
An den Reglern saß heute Kolja Josch und die Redaktion hatte Ulrich Hägele. Diese und auch alle anderen Sendungen findet ihr zum Nachhören in der Mediathek auf der Homepage der Universitätsbibliothek. Ich bin Ferdinand Schwarz. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bleibt gesund und bis bald hoffentlich auf der Wüstenwelle beim Campusfunk Radio Mikro Europa. Thank you.